Ich finde das sehr spannend, hier bei Ihnen zu sein. Ich wurde das jetzt schon im Vorfeld öfter gefragt, haben Sie sowas schon mal gemacht? Ich muss sagen, noch nie in diesem Rahmen unter lauter Künstlern. Ich finde das irre aufregend. Man hat so das Gefühl, die Luft, die kribbelt so richtig von Kreativität und guten Ideen. Und gute Ideen haben wir ja auch schon jetzt jede Menge erlebt zum Thema Scheitern im Vorfeld. Das können wir eigentlich gar nicht mehr toppen. Die wesentlichen Inhalte von dem, was wir Ihnen sagen, sind in unserem Buch zusammengefasst. Zum Glück fehlt nur die Krise von Scheitern und von neuen Chancen. Das liegt hier vorne, kostet 11,95 €. Sie können das hier kaufen oder auch hinten dann am Büchertisch. Scheitern ist doch was Schreckliches. Darüber wollen Sie ein Buch schreiben, sagt der renommierte Neurobiologe, als wir ihn nach Material zu dem Thema fragen. Ja klar, die meisten Bücher gehen anders. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Wie werde ich schnell reich, berühmt und erfolgreich? Bodo Schäfer, das Buch war ein Bestseller, in 7 Jahren zur ersten Million. Erfolg, das ist es, was Menschen wollen. Keiner würde ein Buch schreiben, vom Millionär zum Tellerwäscher. Menschen wollen es zu etwas bringen im Leben. Scheitern? Wer will das schon? Geradezu programmatisch haben wir das erlebt bei der Diplomfeier einer renommierten deutschen Uni für Betriebswirte. Diese Uni bezeichnet sich als das Harvard Deutschlands, was BWL angeht. Und äußerlich war alles perfekt. Gediegenes Ambiente, stilvolle, wunderbare Musik, stilvoller Sektempfang. Inhaltlich jedoch wurde eine armselige Show geboten. Man erfuhr, dass die Fakultät eben die Nummer 1 für BWL in Deutschland sei. Die Absolventen erhielten Tipps, wie sie ein Unternehmen gut am Markt positionieren und schnell reich werden. Aber nichts Wegweisendes wurde den jungen Menschen mitgegeben, nichts Sinnstiftendes. Nichts darüber, was sie als Betriebswirte für diese Welt oder für andere Menschen tun könnten. Und schon gar nichts darüber, wie sie damit umgehen könnten, wenn es mal nicht klappen würde mit der Karriereleiter. Seelenlose Erfolgsmenschen ohne Lebenssinn und soziale Kompetenz, war das das Ausbildungsziel dieser Nummer 1 der deutschen Uni? Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Hat Jesus eine solche Einstellung hinterfragt? Vor einiger Zeit lief in den Kinos Leo Tolstois Biografie unter dem Titel »Ein russischer Sommer«. Wer von euch hat die gesehen? Ein sehr bewegender Film, der so die letzte Lebensphase von Tolstois Leben zeigt. Er stammte aus reichem russischem Adel. Sein Jurastudium beendete er nie. Aber es kam noch schlimmer. Sein soziales Gewissen erwachte beim Lesen der Bibel. Das Elend der Bauern und Arbeiter ließ ihn nicht mehr los. Sein kompromissloses Eintreten für die Armen brachte ihm Ärger mit der Kirche ein. Er wurde exkommuniziert. Seine Frau Sophia, mit der er 13 Kinder hatte, entfremdete sich mehr und mehr von ihm. In den letzten Jahren fanden Leo und Sophia Tolstoi gar keinen Zugang mehr zueinander. Das zeigt der Film auf sehr bewegende Weise, wie diese Wege immer mehr auseinandergehen, dieser einstmals großen Liebe. Er starb krank und elend auf der Flucht in einem Bahnwärterhäuschen. Der gefeierte Autor von Krieg und Frieden, von Anna Karenina, von unzähligen Geschichten, die die Nächstenliebe des Menschen auf den Prüfstand stellen und zugleich ein Studienabbrecher, mit dem Adel überworfen, von der Kirche exkommuniziert, vom Staat polizeilich überwacht, zeitweise für geistesgestört erklärt, Ehe kaputt. Worin liegt das Geheimnis seiner Wirkung? Vielleicht gerade in seiner gebrochenen Existenz? Darin, dass Tolstoi zeigt, wie das Leben sich gerade im Scheitern zu erfüllen vermag? In dieser wahrhaft fulminanten Zeitschrift, das Rad, sind wunderbare Beispiele anderer berühmter Künstler gezeigt. Caravaggio, Heinrich Heine, Francesco Bernini, alles Künstler, die auch auf ihre Art auch gescheitert sind in ihrem Leben und es trotzdem zu etwas gebracht haben. Der Philosoph Karl Jaspers wagt die kühne Behauptung, Scheitern ist eine Chance für das Sein. Aber Scheitern hat eben auch eine ganz andere Seite. Private Desaster, sozialer Ruin. Unsere Gesellschaft ist nicht sehr barmherzig. Einmal gescheitert, für immer Loser. Als Konstantin Wecker am Wendepunkt seines in vieler Beziehung verfahrenen Lebens stand und eine Neuorientierung suchte, schrieb eine große deutsche Zeitschrift einen Artikel über ihn mit der prägnanten Überschrift Das verfuschte Leben des Konstantin Wecker. So unbarmherzig gehen wir oft mit Scheitern um. Auch unter Christen übrigens. Schuld, moralische Verfehlungen von Menschen, die durch die Vergebung Gottes längst zugedeckt wurden, werden oft durch Mitchristen wieder ans Licht gezerrt. Wer etwa geschieden ist oder in anderer Weise gescheitert, trägt oft lebenslang einen Makel. Das habe ich gerade letzte Woche erlebt. Letzte Woche waren wir auf dem Kongress für christliche Führungskräfte in Nürnberg und hielten dort ebenfalls ein Seminar über Scheitern. Am Ende des Seminars fragte einer der Teilnehmer, sagen Sie mal, was meinen Sie denn dazu, dass jemand, der mit Alkohol besoffen am Steuer seines Autos erwischt wird, jetzt auch noch eine Verdienstmedaille bekommen soll? Ich habe gesagt, Margot Käßmann hat ihren Fehler zugegeben, sie hat sich öffentlich entschuldigt, sie hat Gott um Vergebung gebeten, sie hat die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Was kann ein Mensch mehr tun, um mit seiner Schuld umzugehen? Für Gott ist diese Sache erledigt. Aber bis an ihr Lebensende werden wir in den Zeitungen lesen, die wegen einer Alkoholfahrt zurückgetretene Bischöfin. Das ist doch furchtbar, oder? Was durch die Vergebung Gottes längst zugedeckt ist, wird durch Menschen immer wieder ans Licht geholt und am Kochen gehalten, damit wir das ja nicht vergessen. Und das erlebe ich auch in der Gemeinde ständig. Hinter vorgehaltener Hand wird mir zugeflüstert, ja, der ist zwar jetzt im Kirchenvorstand, aber wissen Sie auch früher mal? Dabei ist die Bibel voll von gescheiterten Existenzen. König David, ein Ehebrecher und Mörder, Petrus, bester Freund von Jesus und feiger Verleugner. In einem Pub in Dublin entdeckten wir über dem Tresen ein Zitat von Samuel Beckett, das für uns zu einem Leitsatz im Umgang mit Scheitern geworden ist. Ever tried, ever failed, try again, fail better. Hast du es jemals versucht, bist du jemals gescheitert? Versuch es wieder, scheitere besser. Was für ein entspannter Umgang mit Scheitern. Kann man das denn besser scheitern? Kinder jedenfalls lernen überhaupt null scheitern. Hunderte Male fallen sie und stehen wieder auf. Die Ärztin und Pädagogin Maria Montessori hat mal gesagt, es gibt keine Fehler, nur Entwicklungsschritte. Auch für Erwachsene. Der Arzt und Komödiant Eckhard von Hirschhausen hat einmal von sich selber gesagt, ich bin ein neugieriger Querkopf, der viel Wissen ansammelt und damit im Alltag mit Freude scheitert, auch zur Freude anderer. Vor Studenten an der Universität Gießen gab er ein Lehrstück über das Scheitern ab.
Zurande kommen und denken, es ist doch, es ist okay. Ihr Sie seid längstens in Würde gescheitert. Das ist die Haltung des Clowns. Hinfallen und aufstehen. Und nicht liegen bleiben und nicht jammern.
Wir stellen Ihnen jetzt 7 Punkte vor, wie Sie konstruktiv scheitern können und wie Sie Scheitern nutzen können. 4 von diesen Punkten werden wir heute vorstellen und die 3 restlichen Punkte werden wir morgen vorstellen. Ich finde es toll, dass wir hier ein bisschen Zeit haben. Normalerweise müssen wir das alles in 30 Minuten machen und dann müssen wir das sehr stark zusammenstreichen. Bei Ihnen können wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Wir werden auch gleich noch eine Pause einlegen an einer Stelle, sodass Sie auch ein bisschen Zeit haben, sich darüber zu unterhalten und vielleicht am Schluss auch Fragen zu stellen. Unser Gehirn kann gar nicht anders als lernen, sagt der Neurobiologe Manfred Spitzer. Wer lernt, macht Fehler. Und aus Fehlern wird man klug, das sagt schon der Volksmund. Ich ernähre mich von meinen Fehlern, wovon sonst, sagt der Künstler Josef Beuys. Fehler sind das Tor zu neuen Entdeckungen, meint der irische Schriftsteller James Joyce. Und neuere pädagogische Konzepte, wie wir gerade gehört haben, zum Beispiel die Montessori-Pädagogik, aber auch andere Reformpädagogik, geht davon aus, dass Fehler eher Entwicklungsschritte sind und nicht in erster Linie durch Rotstift geahndet werden sollen, sondern dass man auch die Kreativität hinter diesen Fehlern sehen sollte bei den Kindern. Aber Fehler ist nicht gleich Fehler. Im Mai 1986 passierte diese katastrophale Scheitern des Atomkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine. Die fatalen Folgen reichen bis in unsere Zeit hinein und wir haben sie damals auch in unserem südniedersächsischen Dorf wahrgenommen. Fast zur gleichen Zeit ereignet sich ein mehr lokal begrenzter, aber doch auch erheblicher Chemieunfall bei der Firma Ziba-Geigy in Basel. In beiden Fällen fehlte ein vernünftiges Fehlermanagement. Mit Fehlern dieser Größenordnung hat man einfach nicht gerechnet, der Super-GAU. Aber sie passieren. Allerdings ist klar, Fehler ist eben nicht gleich Fehler. Man kann harmlos scheitern und man kann katastrophal scheitern. Es gibt sozusagen Fehler unterschiedlichen Grades. Wir nennen sie Fehler erster, zweiter, dritter und vierter Ordnung. Und dabei ist es wichtig, oder die charakteristischen Merkmale sind, ist ein Fehler wieder mitzumachen, also die Wiedergutmachung. Und das zweite ist, hat der Fehler hohe oder keine, oder geringe bzw. keine Konsequenzen. Und Sie sehen schon in dieser Grafik hier, dass es unterschiedliche Fehler gibt und dass der Fehler erster Ordnung, der hier rot markiert ist, das sind die schlimmsten Fehler. Sie haben hohe Konsequenzen und sind auch eigentlich oder meistens nicht wieder gut zu machen. Der Unfall in Tschernobyl etwa verstrahlt auf Jahrzehnte Europa und bis heute sind die gesundheitlichen Auswirkungen zu spüren. Ein Fehler in der Navigation in einem Cockpit, das zum Absturz des Flugzeuges führt, ist ein Fehler erster Ordnung. Er hat hohe Konsequenzen. Und das Leben dieser Menschen, die dabei sterben, ist nicht wieder gut zu machen. Die harmlosesten Fehler sind die Fehler vierter Ordnung, mit geringen Konsequenzen und hoher Wiedergutmachung. Die verschüttete Milch, die zerrissene Strumpfhose, der Riss in der Jeans, ein zerbrochenes Glas, eine 5 im Diktat, eine Beule im Kotflügel, kann man ausrollen, Bagatellen, für die es sich eigentlich nicht lohnt, viel seelische Kraft zu investieren. Aber mitunter tun wir so bei den Fehlern vierten Grades, als ob sie Fehler ersten Grades sind, besonders bei unseren Kindern. Du hast schon wieder die Milch umgeschüttet. Ich weiß noch, meine Schwester kriegte furchtbaren Ärger, weil sie immer wieder auf die Knie fiel und die Strumpfhose vorne ein Loch hatte. Und es war eine Katastrophe, die zu Hause ausgerufen wurde.
Jetzt sollen Sie nicht zuhören, sondern arbeiten. Wir wollen Sie bitten, eine kleine Übung zu machen, nämlich, und zwar nicht mit dem Menschen, der neben Ihnen sitzt und den Sie am besten kennen, sondern am besten drehen Sie sich um und suchen sich Ihren Hintermann. Und zwar möchten wir Sie bitten, Ihrem Hintermann zu erzählen, in 2 Minuten, wann ist Ihnen das zuletzt passiert? Bei sich selbst oder bei einem ihrer Mitarbeiter oder bei einem ihrer Kinder, dass sie einen harmlosen Fehler vierter Ordnung als Fehler erster Ordnung behandelt und eingestuft haben. Wann ist Ihnen das schon mal passiert oder zuletzt passiert, dass Sie einen harmlosen, völlig belanglosen Fehler vierter Ordnung als Fehler erster Ordnung eingestuft haben? Entweder bei sich selbst oder Sie haben es also erlebt durch einen anderen oder Sie haben es selber gemacht. 2 Minuten und das sagen wir dann an. Nach 2 Minuten ist Ihr Partner dran, Ihnen das zu erzählen. Es geht los.